Hallo und herzlich willkommen im Glücklich-Schwanger-Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Heinrich. Ich bin Frauenärztin mit Spezialisierung in der Geburtshilfe und helfe dir dabei, dass du eine gesunde, sichere und glückliche Schwangerschaft erlebst. In diesem Podcast erhältst du alle wichtigen Informationen, wie du endlich leichter und stressfreier schwanger wirst und darüber hinaus, was du in deiner Schwangerschaft beachten solltest, damit du und dein Baby rundum gut versorgt seid. Sollten also die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft besonders spannend und wichtig für dich sein, dann höre hier jede Woche in eine neue, interessante Folge rein und melde dich gerne für ein persönliches Kennenlernen auf www.johannaheinrich.de an. Ich freue mich auf dich. Ich begrüße dich herzlich zu der heutigen Folge, in der ich Sabine Surhold interviewen werde. Sabine hat vor 30 Jahren nach der Geburt ihres Kindes eine Depression entwickelt. Damals kannte sie dieses Krankheitsbild nicht und ist verzweifelt von Arzt zu Arzt gelaufen. Nachdem sie über eine Fernsehsendung mehr über dieses Krankheitsbild erfahren hatte, gründete sie den Verein Schatten und Licht. Dieser Verein befasst sich mit psychischen Erkrankungen, die sich durch eine Schwangerschaft oder Geburt entwickeln. In der heutigen Folge erfährst du mehr zu psychischen Erkrankungen im Rahmen einer Schwangerschaft, mit welchen Herausforderungen die Betroffenen zu kämpfen haben und wo du dir Unterstützung holen kannst, wenn du bei dir selbst oder in deinem Umfeld Symptome psychischer Erkrankungen erkennst. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Interviewpartner bist, denn du bist Gründerin oder Mitgründerin des Vereins Schatten und Licht. Und heute wird es zum einen um die Arbeit eures Vereins gehen, aber vor allem auch rund um das Thema psychische Erkrankung bei Frauen, die ein Kind bekommen haben. Von daher herzlich willkommen, Sabine, im Podcast. Vielleicht magst du dich als allererstes mal vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, was du einfach gerne den Zuhörerinnen erzählen möchtest.
Ja, erstmal vielen Dank, Johanna, für die Einladung. Ja, ich heiße Sabine Surhold, wie gesagt, und ich habe vor über 30 Jahren mein erstes Kind bekommen, hatte zwar eine natürliche Entbindung, aber mit erheblichen Schwierigkeiten, zwei Not-OPs danach und so weiter. Und bin dann direkt danach in eine Depression gefallen, die sicherlich auch begründet war in diesen traumatischen Erfahrungen, die ich da gemacht hatte. Und bin dann ein halbes Jahr von Arzt zu Arzt gelaufen, weil es mir psychisch immer schlechter ging. Mhm. Und keiner mich wirklich ernst genommen hat. Die meisten haben mich beschwichtigt, das wird schon wieder. Selbst der Psychiater meinte, ja, so mit Vitaminen und Aufbaupräparaten kriegen wir das schon wieder in den Griff. Bekamen wir aber nicht. Dann nach einer langen Odyssee, nach einem halben Jahr, habe ich dann doch einen Arzt und auch eine Therapeutin gefunden, die es ernst genommen haben, aber eben immer geleugnet haben, auch die Therapeutin, dass es mit der Entbindung zu tun hat. Mhm. Und das konnte ich irgendwie nicht glauben, weil ich hatte vorher nie psychische Probleme und plötzlich mit 28, wirklich direkt nach der Entbindung, ging es ja los, unmittelbar. Und ich habe immer gedacht, das passt nicht. Irgendwie für mich passt das nicht. Es hat was mit der Entbindung zu tun. Mhm. Und dann war es wirklich so, einige Jahre später, dass meine Eltern eine Talkshow aufgezeichnet haben. Und da waren wirklich lauter Leute, die davon sprachen, was ich erlebt hatte. Mhm. Aber die kamen alle aus dem Ausland. Es war eine deutsche Sendung, Hans Meiser hieß die, initiiert von einer, ja, Petra Nispel, deren Schwester sich in einer postpartalen Depression das Leben genommen hat. Und darüber dann im Grunde haben wir eben ganz viele Zuschriften, wurden da zusammengesammelt von der Frau Nispel. Und die hat dann das erste Treffen veranstaltet. Ja, und dann waren da so 60 wütende Frauen, dass im Ausland das Thema durchaus eben kein Tabuthema war, aber hier in Deutschland schon. Und daraufhin haben wir dann eben lokale, regionale Selbsthilfegruppen gegründet und den Verein Schatten und Licht.
Toll, großartig, eine unfassbar wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Also ich glaube, auch vor 30 Jahren war die Situation sicherlich noch mal eine andere als heute. Und trotzdem erlebe ich das natürlich auch. Ist mein tägliches klinisches Wahrnehmen und auch die Zusammenarbeit mit den Frauen, dass das eben noch weiterhin Tabuthema ist und häufig so beschwichtigend ist, wie du es gerade erzählt hast. Ne? Dieses Jahr, das wird schon wieder und es ist doch normal, dass man nicht so energiegeladen ist, weil man schläft ja auch nicht viel und das ist nun mal eine Veränderung und ne, jetzt stell dich mal nicht so an. Ne? Von daher unglaublich toll und deswegen, ich freue mich sehr, dass du heute hier bereit bist, da mehr zu erzählen. Vielleicht magst du als allererstes mal ein bisschen davon berichten, wie eure Arbeit in eurem Verein aussieht.
Ja, also wie eben schon gesagt, wir sind ja eine Selbsthilfeorganisation zu diesem Thema der peripatalen psychischen Erkrankungen. Vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen ausholen. Also an uns treten eben Frauen heran, die rund um die Entbindung psychische Probleme bekommen. Das kann durchaus auch schon in der Schwangerschaft sein, dass sich da Mütter melden. Aber die meisten sind eher postpartum, also nach der Entbindung, nach der Geburt betroffen. Und haben da eben postpartale Depressionen oder auch Angst- und Zwangsstörungen. Also es sind nicht nur Depressionen, sondern auch verschiedene Krankheitsbilder, die wir da abdecken. Und ja, es ist eben so, dass diese Frauen sehr große Probleme haben, die eigentlich dann erstmal so anfangen, ganz ähnlich wie bei diesen ja, Heultagen, wie man so schön sagt, im sogenannten Babyblues. Und das ist auch das Fatale, weshalb das oft so beschwichtigt wird, denke ich. Ja? Dass viele eben sagen, ja, das ist jetzt noch der Babyblues, aber so ist es eben nicht. Es ist eben so, dass wirklich diese Symptome, die alle über 14 Tage hinausgehen, die sollte man im Auge behalten. Der Babyblues ist diese Hormonumstellung, ist gemeinhin wirklich nach 14 Tagen beendet. Und alles, was darüber hinausgeht, das ist, deutet schon auf eine postpartale psychische Überlastungsreaktion hin. Und da sind es dann eben, klar, erstmal diese typischen Anzeichen, so Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel, Traurigkeit, häufiges Weinen. Das sind so diese typischen Symptome, die auch dieser Babyblues hat. Aber dann kommen bei den meisten Müttern eben vor allem auch Schuld- und Versagensgefühle dazu. Das heißt, die fühlen sich einfach als schlechte Mutter. Sie meinen, sie kriegen das alles nicht hin. Sie sind nicht gut genug für das Kind. Das ist so ein Hauptzeichen. Dann geht das immer mehr in so inneres Leeregefühl und Desinteresse. Sie können sich auf nichts mehr konzentrieren. Als weitere Symptome kommen dann so psychosomatische Beschwerden hinzu, von Schwindeln und Herzbeschwerden, Herzrasen, Appetitstörungen, Schlafstörungen. Das sind dann so diese diversen Steigerungen, die dann dazukommen. Und bei manchen sind es dann eben auch wirklich so Ängste. Also deswegen reden wir ja auch von einer postpartalen Angst- oder Zwangsstörung. Und Ängste äußern sich dann wirklich auch so, dass eine Frau so panikartige Angstschübe bekommt. Sie ist in einem Geschäft und weiß nicht mehr, obwohl sie das gut kennt, weiß sie plötzlich nicht mehr, wo ist der Ausgang. Solche Sachen können da auftreten. Oder Panikattacken, dass sie den Eindruck hat, sie kann plötzlich nicht mehr schlucken. Sowas kommt dann eben auch noch dazu. Und wenn eben es wirklich lange nicht behandelt wird und der Mutter nicht geholfen wird, muss man auch sagen, kann es natürlich auch zu so Suizidgedanken kommen, dass die Mutter sagt, ich halte das einfach nicht mehr aus. Und ja, darüber hinaus dann eben wirklich sie sagt, ich brauche eine andere Lösung. Man kommt dann manchmal wirklich eben auf diese Gedanken, Suizidgedanken. Ganz selten zum Glück, dass es auch ausgeführt oder versucht wird, ausgeführt zu werden.
Und wie häufig ist so eine postpartale Depression oder auch postpartale Angstzustände, Panikattacken, was du gerade beschrieben hast, ist das etwas Seltenes oder trifft das doch relativ häufig, ein?
Ja, man glaubt immer, das wäre so selten, weil man nicht so viel davon hört. Das ist eben doch noch ein ziemliches Tabuthema. Aber rein statistisch sind also rund 15% der Mütter betroffen. Das ist ja immerhin jede siebte Mutter ungefähr. Da kann man sich schon vorstellen, dass im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man sich da also mal so umhört, da sind immer welche dabei, die durchaus eben betroffen sind. Aber deswegen heißt es im Englischen auch die Smiling Depression. Ja, im englischsprachigen Raum. Diese Mütter versuchen nach außen immer noch die glückliche und perfekte Mutter darzustellen, tragen das erstmal nicht nach außen und versuchen das immer noch alles mit sich auszumachen. Und dadurch, ja, glaubt man halt, es wären nicht so viele betroffen. Aber es sind dann rund 100.000 Mütter in Deutschland jedes Jahr. Also durchaus zahlreich.
Ich glaube auch, dass die große Herausforderung dabei ist, dass ja von der Gesellschaft erwartet wird, dass eine Mutter zu 100% glücklich ist. Denn es gibt doch nichts Wertvolleres, nichts Schöneres als die Tatsache, dass man ein Kind zur Welt gebracht hat. Dass das aber das Leben ja nun mal um 180 Grad wendet und dass auf einmal Herausforderungen auf einen zukommen, die man vielleicht gar nicht bedacht hat, gar nicht gesehen hat, wo man auf einmal in Situationen sich befindet, denen man einfach vorher nie begegnet ist, dass man zusätzlich noch mit Schlafmangel kämpfen muss, mit irgendwie der neuen Situation mit dem Partner, weil da nun mal jetzt auch noch eine dritte Komponente mitspielt. Das sind natürlich auch Dinge, wo die Außenwelt sagt, das muss doch jetzt der absolute perfekte Lebensumstand sein. Und häufig sind aber die Frauen, fühlen sich gar nicht so und trauen sich dann aber noch mal mehr durch diesen Erwartungsdruck oder Erwartungshaltung auch der Familie, der Freunde, ne? Also gar nicht unbedingt nur die Gesellschaft, sondern eben auch Personen, die einem sehr, sehr nahe sind, dass die eben einem suggerieren, dass du musst doch jetzt wunderbar und ganz erfüllt sein vor Glück, dass dieser Druck halt einfach noch mal größer ist auf die Frauen, das dann zuzugeben, du, mir geht's aber überhaupt nicht gut und ich spüre irgendwie, stimmt was nicht mit mir. Du hast ja auch von deiner persönlichen Situation berichtet zu Anfang, das, was sozusagen den Anschub gegeben hat, dass du gesagt hast, man muss da was machen, dass ihr euren Verein gegründet habt. Kannst du vielleicht berichten, wie es bei dir war? Was hast du für Symptome wahrgenommen bei dir, wo du meintest, hier stimmt was nicht?
Naja, also bei mir war es eben vor allem diese typischen Symptome der Depressionen, die sich bei mir gezeigt haben. Also ich konnte wirklich, ich schaffte es überhaupt nicht mehr, aus dem Bett zu kommen morgens eigentlich. Ich habe nur noch gedacht, ich muss irgendwie den Tag überstehen. Ich hätte mir am liebsten die Decke über den Kopf gezogen und gar nichts mehr getan. Alles war wahnsinnig mühsam, das Aufstehen, das Kind versorgen, schien mir alles völlig nicht zu schaffen. Ja, also es war für mich kaum möglich zu schaffen. Ich habe dann auch überhaupt kein Interesse mehr gehabt. Also alle diese Symptome, diese depressiven Symptome, die ich am Anfang geschildert hatte, hatte ich eben auch, bis hin dann auch zu diesen psychosomatischen Beschwerden wie Darmbeschwerden, also Durchfall und Übelkeit, Erbrechen und solche Sachen waren da bei mir vorherrschend. Aber was du eben auch sagst, ich meine, man hat sich ja auch wirklich, in der Gesellschaft hat sich ja einiges verändert, ne? Also früher war es natürlich so, dass viele Mütter ja auch ungewollt schwanger geworden sind. Das war auch klar, die Zeiten vor der Pille, da war das eben so. Da konnte meine eine Mutter natürlich auch eher mal äußern, so, mir stinkt das alles, mir ist das zu viel, ja, also egal, wie man das jetzt formulieren möchte, etwas drastisch. Aber das geht ja heute nicht mehr. Heute ist ja klar, jedes Kind in Anführungszeichen müsste ja eigentlich ein Wunschkind sein. Und
Richtig.
dann haben wir natürlich auch diese Bilder in der Werbung, die das suggerieren. Ja, also wenn man in diese Zeitschriften reinguckt oder die Werbung sich anschaut für Babynahrung und Ähnliches, die sind natürlich immer die Mütter gestylt, geschminkt, glücklich strahlende
Ja.
Babys auf dem Arm. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Man kommt ja gar nicht aus dem Schlafanzug raus morgens, ja, und
Ja.
geschweige denn, dass man geschminkt ist. Das wird eigentlich alles völlig falsch suggeriert. Und
Ja.
dadurch ist natürlich die Erwartungshaltung der Umwelt, der Gesellschaft, wie auch der Mutter, eine völlig andere. Und der Absturz, den muss jetzt die Mutter dann plötzlich alleine verkraften von dieser Illusion in die Realität. Und wir werden ja auch nicht vorbereitet, ne? Auf alles andere werden wir gut geschult und vorbereitet im Leben.
Ja.
Aber es gibt ja auch kaum noch Großfamilien, dass man das mal erlebt hätte bei einer älteren Schwester schon. Wie wird das mit den Kindern? Kennen wir ja auch alles nicht mehr. Das heißt, jede Mutter wird da reingestürzt in dieses eigentlich sehr große Abenteuer und die sehr große Herausforderung und ist eigentlich kaum vorbereitet.
Ja, absolut. Es gibt ja auch das Bild, dass ein Mann eine postpartale Depression bekommt. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen und kommen auch Männer auf euch zu?
Ja, also es ist durchaus auch so, dass eben Väter von einer postpartalen Depression betroffen sein können. Die Rate, geht man davon aus, ist nicht so hoch wie bei den Müttern. Aber einige Umstellungsfaktoren haben die ja auch zu bewältigen. Ja, also von dieser Zweierpartnerschaft in die Verantwortung, das muss ja auch ein Vater bewältigen. Es gibt auch eine Hormonumstellung bei den Vätern. Auch die müssen von den Vätern geschafft und umgesetzt werden und verkraftet werden. Also es ist durchaus auch so, dass sich Väter bei uns melden, aber natürlich relativ wenige.
Im
Also die
Verhältnis zu den
Hemmschwelle,
Frauen,
denke
ja.
ich, ist allerdings auch noch höher. Also erstens ist
Ja.
die Studienlage noch unklarer, wie viele wirklich betroffen sind. Und ich denke, dass sich Väter noch schwerer tun, Hilfe zu suchen als die Mütter. Aber wir haben eben auch eine entsprechende Vätergruppe, die sowohl in Präsenz läuft als auch online und können insofern natürlich auch den Vätern weiterhelfen.
Ja, das denke ich auch. Also was du gerade angesprochen hast, die Studienlage ist da ja auch noch nicht so ausgeweitet wie bezogen auf die Frauen. Trotzdem wollte ich es einfach auch hier nochmal gesagt haben, wenn die eine oder andere Frau auf einmal ihren Mann anders erlebt, als wie sie ihn sonst vor der Schwangerschaft kennengelernt hat, dass sie dann eben auch sensibilisiert dafür ist, ne? Und die Symptome sind ja im Grunde genau die gleichen wie bei einer Frau. Also das ist dann egal, ob man ein Vater ist, der eine Wochenbettdepression erlebt oder eine Mutter, die eine Wochenbettdepression erlebt. Mütter sind häufiger betroffen als Väter. Nichtsdestotrotz auch da einfach die Sensibilisierung des Umfeldes, dass eben Männer auch betroffen sein können. Jetzt hast du schon gerade einmal so ganz kurz angesprochen über oder dass ihr auch Vätergruppen habt. Kannst du noch mal ein bisschen mehr zu eurer Arbeit erzählen? Was bietet ihr an und wie sieht konkret eure Arbeit mit den Betroffenen aus?
Ja, also wie gesagt, wir sind eine Selbsthilfeorganisation. Das heißt, diese eine Schiene ist alle im Bereich der Selbsthilfe. Die meisten Mütter nehmen erstmal Kontakt hier mit der Geschäftsstelle auf, manchmal aber auch die Angehörigen, die da Kontakt aufnehmen, damit ich es nicht vergesse. Wir haben auch eine Angehörigenberatung, also auch die können sich da an uns wenden. Aber meistens sind es wirklich die betroffenen Mütter selber, die Kontakt aufnehmen. Ich habe dann so ein erstes Beratungsgespräch. Das kann manchmal ganz kurz sein, weil eine Mutter gar nicht viel reden will und nur Infomaterial zugeschickt haben will. Aber es kann auch ganz häufig 1 bis 1,5 Stunden dauern, damit sich die Mutter erstmal alles von der Seele reden kann, was sie jetzt im Moment bewegt. Und ich versuche sie wirklich da abzuholen, wo sie gerade steht und ihr dann eben die diversen Hilfsmöglichkeiten zu erläutern, die es da gibt. Und das ist bei uns einmal so, dass wir halt sie einfach ganz niedrigschwellig verwenden. Netzen können mit anderen Müttern, die das schon mal hatten. Wenn sie sagt, ich will mich einfach nur treffen mal mit denen und mir anhören, was haben die so erlebt und wie sind die da rausgekommen. Dann haben wir aber unsere ehrenamtlichen Beraterinnen. Die sind im Grunde, kommen auch aus der betroffenen Richtung, waren also alle selber mal betroffen. Die werden aber von uns fortgebildet und geschult, haben auch regelmäßig Supervision und Ähnliches. Und die sind eben bereit, gemeinhin alle erstmal Telefonberatung kostenfrei zu machen. Da können also die Mütter so oft anrufen, wie sie wollen. Ich kenne auch Beraterinnen, die sich nachts, wenn sie wissen, die Frau hat eine Angststörung, die sich nachts das Telefon auf den Nachttisch legen und sagen, also rufen mich auch nachts um 4 noch an, wenn was ist. Aber es ist ehrenamtlich, das muss man natürlich auch sagen. Das heißt, bevorzugt am Abend oder am Wochenende, dass die da Telefonberatung machen. Dann haben die viele auch regionale Selbsthilfegruppen. Das sind also rund 100, die wir da in Deutschland haben. Und dann ist es eben so, dass wir auch Online-Gruppen haben für die Bereiche, wo einfach eine Gruppe nicht in der Nähe ist, zum Beispiel. Klar, Mecklenburg-Vorpommern und so, das sind so Regionen, da sind wir etwas dünn besetzt, aber da können wir das ganz gut mit diesen Online-Gruppen aufgreifen. Und dann haben wir auch noch Online-Gruppen ganz gezielt immer zu speziellen Themen. Also zum Beispiel jetzt, wenn es gibt ja auch diese sogenannte postpartale Psychose. Also wenn die Mütter Wahnvorstellungen haben zum Beispiel, geht so in diese Richtung. Da gibt es eine extra Online-Gruppe für oder ja, traumatische Entbindungssituationen gibt es eine extra Online-Gruppe. Das heißt, da können wir auch noch, je nachdem, welche Symptome vorherrschen oder was der Hauptauslöser war, ein bisschen vermitteln. Ja gut, und dann haben wir eben natürlich Literaturlisten und Literaturtipps, ein Forum haben wir, betreutes, ja, also vielfältige Angebote. Und das ist alles kostenfrei. Das unterscheidet dann so diesen einen Bereich von dem anderen Bereich. Wir vermitteln natürlich auch dann eben an Fachleute. Das heißt, wir haben eine sehr umfangreiche Fachleuteliste, wo Fachleute verschiedenster Ausbildung drauf gelistet sind. Das sind über 1.300, die darauf gelistet sind, die sich wirklich mit dem Thema näher auseinandergesetzt haben und Fortbildungen bei uns genossen haben oder eben auch ja, auf Kongressen uns aufgefallen sind oder Empfehlungen von anderen Müttern. Und die bevorzugt auch versuchen, wirklich diese Mütter zu behandeln. Ja, und dann geht es eben, falls es wirklich so ist, dass die Mutter sagt, ich komme ambulant gar nicht weiter, dann haben wir eben auch unsere Mutter-Kind-Einrichtungen, die deutschen, gelistet. Das heißt, es gibt die Möglichkeit auch in Deutschland, Mutter und Kind, dass sie in eine psychiatrische Klinik aufgenommen werden. Da ist aber das Angebot sehr unterschiedlich in Deutschland. Es
Ja.
gibt reine Mutter-Kind-Einheiten. Da ist es eben so, dass natürlich auch das ganze Team und die ganzen Therapien genau auf Mütter mit kleinen Kindern abgestimmt sind. Manchmal ist es aber auch nur so, dass es normale psychiatrische Station ist mit Babybett und Wickelauflage und das war's dann halt.
Ja.
Also das sind wir in Deutschland wirklich noch ganz schlecht bestückt im Grunde mit. Aber da haben wir zumindest auch die Informationen zusammengestellt. Wo gibt es die Möglichkeiten und was bieten die dann so? Ja, das
Also,
ist
um
so.
das zusammenzufassen, ihr habt ganz viele Selbsthilfegruppen, sowohl in Präsenz als auch online, wo einfach es vor allem um den Austausch geht. Und ihr habt aber zusätzlich auch die Möglichkeit zu vermitteln an qualifiziertes Personal, wo es dann eben tatsächlich auch um Therapie geht, da die richtigen Anlaufstellen zu bekommen.
Genau, ja.
Ja, sehr schön. Was könnte man denn oder bietet ihr auch präventiv etwas an, dass ihr sagt, wie ihr macht besonders viel Aufklärungsarbeit oder was kann man aktiv präventiv anbieten, dass es eben nicht zu einer postpartalen Wochenbettdepression kommt oder gegebenenfalls einfach nicht so ausgeprägt ist?
Ja, also wir geben natürlich auch Vorsorgetipps heraus. Man muss natürlich sagen, dass sich vorbeugend eigentlich eher Frauen bei uns melden, die na, bei der Zweitentbindung, die also vorher schon mal eine postpartale Depression oder Angststörung erlitten haben und dann beim zweiten Kind eben sagen, oder Folgeschwangerschaft sagen, ja gut, ich möchte auf jeden Fall etwas vorbeugend tun.
Ja.
Ja. Es ist, denke ich, eben ganz wichtig, egal ob jetzt bei der Erstentbindung oder eben bei der weiteren zu gucken, ja, dass man sich als Frau den Entbindungsort zum Beispiel sucht, der wirklich für einen passt und stimmig ist, dass man sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig einfach. Dann bei jemandem, der schon mal vorher eine postpartale Depression erlitten hat, die Mütter, da sagen wir auf jeden Fall, die sollen sich so einen Notfallplan erstellen und eben auch wirklich sehen, dass sie mit ihrer ehemaligen Therapeutin, mit dem ehemaligen Arzt, den sie damals hatten, dass sie da schon sich mal vorstellen und sagen, also es kann sein, ich bin wieder schwanger und falls es mir wieder schlecht geht, kann ich dann sofort wieder in die Therapie kommen, bekomme ich dann möglichst schnell einen Termin. Also da muss man einfach gucken, dass das auf jeden Fall gewährleistet ist. Dann sollte man natürlich zusehen, ob Haushaltshilfe schon vorher organisiert wird, damit die Frau entlastet wird. Das kann natürlich auch durch Familienangehörige, je nachdem, geleistet werden. Aber dass man da wirklich zusieht, eine völlige Entlastung von allen Haushaltspflichten vorab zu organisieren. Und ganz wichtig ist uns immer wieder darauf hinzuweisen, auch dass Frauen, die womöglich ja schon eine andere psychische Erkrankung haben, dass sie präventiv auf jeden Fall ihre Medikation beibehalten sollen. Es gibt immer wieder diese Idee, dass Schwangerschaft und Medikamente nicht miteinander verträglich wären. Das stimmt aber wirklich nicht. Es gibt sehr viele sehr gute still- und schwangerschaftsverträgliche Medikamente. Und da gibt es auch diese beiden Stellen, Reprotox und Embryotox, die eben da durchaus auch dem Arzt beraten können. Also es ist ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft wie auch in der Stillzeit die Medikation beibehält.
Ja, absolut. Da läufst du bei mir natürlich offene Ohren oder auf offene Ohren. Das ist auch etwas, hatten wir im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, was wir leider in der Klinik ständig sehen, dass auch tatsächlich leider Psychiater die Medikation in der Schwangerschaft gerne reduzieren, aus dem falschen Verständnis, dass es beim Kind zu einer sogenannten Anpassungsstörung kommen könnte. Das ist aber tatsächlich mit den Medikamenten, die heutzutage zugelassen sind, die absolute Rarität, was in dem Fall natürlich Sinn macht, in eine Klinik zu gehen, wo eben auch Kinderärzte sind, die dann gegebenenfalls das Kind überwachen können. Aber eine tatsächliche Anpassungsstörung habe ich tatsächlich noch nicht gesehen bei einem Kind. Die Gefahr ist viel, viel größer, dass die Mutter dann eben in der Schwangerschaft erkrankt oder dann eben erst recht postpartal, also nach der Geburt. Und da ist das Risiko wirklich sehr, sehr viel höher auf Seiten der Mutter, als das Kind davon irgendwie einen Schaden nehmen könnte. Also gut, dass du das hier nochmal so gesagt hast. Ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die Frauen da sensibilisiert sind, dass man das unbedingt lassen sollte. Also sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass das gerade so Aufklärung natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ne? Also grundsätzlich zu sensibilisieren, dass ich Frühsymptome bei mir wahrnehme, mir frühzeitiger dann Hilfe schaffe. Und nur wenn ich eben weiß, wie sieht dieses Krankheitsbild aus, kann ich natürlich darauf auch entsprechend reagieren und mir Hilfe und Unterstützung suchen, wo wir natürlich auch wieder beim Thema Gesellschaft wären, ne? Und wie gesellschaftskonform ist diese Erkrankung? Ist ja häufig generell mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft schwierig. Was würdest du dir denn wünschen von unserer Gesellschaft, wenn es gerade um so postpartale psychische Erkrankungen geht? Was glaubst du, was fehlt uns und wo könnten wir ansetzen, dass da einfach mehr Toleranz, mehr Aufmerksamkeit und mehr Verständnis in unserer Gesellschaft geprägt wird?
Naja, also ich denke eben, dass gerade in unserer Gesellschaft nach wie vor psychische Erkrankungen Tabuthema sind. Es verbessert sich. Also wenn ich da denke, wie es vor 30 Jahren war, dann ist es schon besser geworden. Aber es ist
Ja.
nach wie vor ein Tabuthema. Man spricht eher über alles Mögliche andere, was man hat, aber nicht über seine psychische Erkrankung. Und das, obwohl ja so viele Menschen im Laufe
Ja.
ihres Lebens davon betroffen sind. Und dann, da kam ich ja, hatte ich ja eben schon gesagt, diese Smiling Depression ist eben der Druck auf die Mütter ja noch höher,
Ja.
diesem Bild zu entsprechen. Insofern ist es ein noch größeres Tabuthema, denke ich, diese postpartalen oder peripartalen rund um die Entbindung eintretenden psychischen Erkrankungen. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass es einfach alles viel offener drüber geredet wird. Also wir haben nach wie vor manchmal Probleme, das Thema in Elternzeitschriften zu platzieren, weil sie sagen, ja, sie wollen die Mütter nicht belasten. Selbst die Hebammen kommen noch und sagen, ja, wir wollen in der Vorbereitungszeit den Müttern keine Ängste machen. Und da würde ich eben sagen, das muss einfach mit rein. Ja, also es wird ja
Ja.
auch vieles andere erläutert. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass alles offener würde. Also ich bringe da auch immer ganz gerne, was ich damals wahnsinnig war. Beim zweiten Kind war es, ging es mir super toll und blendend. Also ich bin dann relativ früh, da war der wirklich noch ein Baby, vielleicht ein halbes Jahr alt, mit ihm nach Irland gefahren. Und als ich da mich so bei einem Dauerregen in einem Pappen, also das ist ja da nicht so eine Kneipe, sondern ein geselliger Platz, wo ich meinen Tee getrunken habe, kam eine andere junge Mutter rein und eine Irin und sprach mich an und sagte, ja, und wie es mir so geht und so, wie alt das Kind wäre, das Übliche. Und dann eben, ja, ob ich eine postpartale Depression bekommen hätte oder nicht. Das ist
Ja,
Thema. Da wird ganz
spannend, ja.
normal drüber
Ja.
geredet in vielen Ländern, gerade in diesen
Super.
englischsprachigen Bereichen. Also auch diese Mother-Child-Units gibt es in England flächendeckend, wo wir hier um jede noch kämpfen müssen in Deutschland. Und sowas würde ich mir wünschen, dass das wirklich eine ganz normale Sache wäre, weil man einfach weiß, jede siebte Mutter ist betroffen
Ja.
und jeder davon weiß und jeder da auch ganz locker mit umgeht und eben sagt, da sind viele mit betroffen und wie geht's dir psychisch? Und der Fokus auch nicht immer nur auf dem Kind liegt. Also häufig ist die Mutter ja auch nach der Entbindung relativ abgemeldet. Ne? Vorher wird man hofiert und versorgt und bemuttert und dann kommt das Kind. Und plötzlich stürzen sich alle auf das Kind und das Kind steht im Mittelpunkt und an dem Mutter nimmt man nicht mehr so viel Anteil. Und ich denke, das ist ganz wichtig, die Mütter zu bemuttern. Früher gab es ja auch wirklich diese Wöchnerinnen, also die hatten das Wochenbett wirklich im Bett verbracht, hatten auch teilweise ihr eigenes Zimmer, Gebärzimmer. Also ich denke, zu dieser Kultur müssten wir eigentlich ein bisschen wieder zurückkommen, dass die Mütter einen Schonraum haben, wirklich für mindestens mal einem halben Jahr bis 9 Monaten und nicht wieder meinen, sie müssten eine Woche später alles wieder wuppen nach der
Ja.
Entbindung und ja, alles wieder normal laufen. Es ist eine ganz große Umstellungsphase und das muss der Gesellschaft auch bewusst sein und da müssen auch wirklich die Mütter mitgetragen werden von der Gesellschaft und diesen Schutzraum auch erhalten.
Ja, tolle Worte, Sabine. Also großartig. Wirklich ganz, ganz wichtig, was du da gesagt hast. Das denke ich auch. Einfach auch mehr dieses Weg von, ich muss sofort wieder funktionieren, ich muss sofort in meine alte Jeans passen, ich muss perfekt gestylt sein, ne? Das, was uns eben die Werbung suggeriert, sondern einfach bewusst sagen, diese Frau braucht einen besonderen Raum, die braucht auch besondere Unterstützung. Auch das, was du vorhin gesagt hast, bezüglich Haushaltshilfe, ne? Dass man, wenn man vielleicht keine Haushaltshilfe hat, sich aber Unterstützung in der Familie oder im Freundeskreis sucht, dass man da einfach sich bewusst macht im Vorfeld, das sind besondere Wochen, wo mein Körper regeneriert, wo ich mich auf mein Kind einlassen muss, wo wir uns einspielen. Und dass das ein ganz normaler Prozess ist und dass man deswegen keine schlechte Mutter ist oder gar scheitert, nur weil man eben Unterstützung braucht. Also sehr, sehr schön. Schöne Worte. Gibt es denn noch etwas abschließend, wo du sagst, also das möchtest du den Zuhörerinnen unbedingt gerne mit auf den Weg geben?
Ja, gut, was abschließend ist. Also ich denke, also ganz wichtig ist wirklich, es ist eine psychische Überlastungsreaktion der Psyche und ich möchte den Müttern wirklich auf den Weg geben, alles, was 2 Wochen nach der Entbindung noch psychische Probleme bereitet, sollten sie ernst nehmen und sich Hilfe holen. Es gibt wirklich zahlreiche Hilfe und das ist ganz wichtig, damit es ihnen selber wieder besser geht und dann geht es auch der ganzen Familie besser. Und was ich auch noch auf den Weg geben will, ist, diese Erkrankung ist eben doch auch gut diagnostizierbar mittlerweile und aber auch vor allem therapierbar, sodass eben doch wirklich alle wieder ihr Leben mit dem Kind genießen können. Also da gibt es Licht am Ende des Tunnels, auch wenn man drin ist, denkt man, ach, da komme ich nie wieder raus. Es ist diese negative Gedankenspirale, die leider da immer wieder dazugehört. Aber da können wir auch immer wieder Mut machen von dieser zahlreichen, wirklich 30-jährigen Beratungserfahrung. Es gibt ein Leben danach. Und das kann man auch wieder wirklich mit dem Kind und der Familie genießen.
Toll. Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Danke, dass du heute uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen, an deiner persönlichen Situation, an eurer Arbeit, die wirklich, wie ich finde, unglaublich wertvoll ist. Und an dieser Stelle deswegen vielen Dank für deine Zeit heute. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit im Verein. Und ja, dir wünschen wir von Herzen alles Gute.
Ja, und vielen Dank dann für das Gespräch mit dir dann auch, Johanna.
Das war die Folge mit Sabine Surhold. Alle Adressen und Kontakte zum Verein Schatten und Licht sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Solltest du nun bemerken, dass du selbst oder jemand in deinem Umfeld möglicherweise von einer postpartalen psychischen Erkrankung betroffen sein könnte, dann kannst du dich entweder beim Selbsthilfeverein Schatten und Licht melden oder du trägst dich auf meiner Homepage www.johannaheinrich.de für ein persönliches Kennenlernen ein. Dort gehen wir ganz individuell auf deine persönliche Situation ein. Solltest du darüber hinaus Fragen zu deiner Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett oder aber auch zu deinem Kinderwunsch haben, bist du selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen. Zögere nicht und trage dich jetzt für ein Beratungsgespräch bei mir ein. Ich freue mich auf dich. Deine Dr. Johanna Heinrich.